Ja, wir brauchen Jesus Christus alle Zeit. Wir brauchen ihn im täglichen Leben, um überwinden zu können. Wenn er nicht überwunden hätte, so wie es ja auch in der Einleitung schon gesagt worden ist, wenn er nicht uns geliebt hätte, dann könnten wir nicht lieben und könnten nicht überwinden. Aber er hat alles vorbereitet, damit wir in diesen vorbereiteten Wegen gehen können, in unserem ganz persönlichen Alltag. Ich möchte uns dazu diese Versuchungsgeschichte Jesu lesen aus Matthäus 4, 1 bis 11. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Aber er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Diese Begebenheit fand ja vor Golgatha statt. Diese Begebenheit sollte deutlich machen, dass Gott in seinem Sohn Sieg schenken will für das Leben in dieser Zeit und erst recht in Ewigkeit. Das, was wir Menschenkinder in dieser Zeit erleben und leben, ist unter die Füße des Heilandes genommen. Interessierte Gott. Es interessierte ihn nicht nur dein ewiges Leben, worauf ja viele Menschen hoffen, sondern es interessiert ihn unser diesseitiges Leben auch. Was du gelebt hast in der vergangenen Woche, was du leben wirst in der kommenden Woche. All das, was dich anfechten kann, ist im Vorfeld durch Jesus Christus schon besiegt. Er hat all das für uns durchgemacht, was wir durchmachen können. Die Fragestellung des Teufels sollte ihn provozieren: Wenn du Gottes Sohn bist, dann bist du ja der Einzige, der all diese Anfechtungen und Schwierigkeiten in dieser Welt überwinden kann. Bist du Gottes Sohn? Dann stell dich doch unter Beweis, indem du tust, was ich dir sage. Du hast ja Vollmacht, alles zu sagen, alles zu tun, was ich sage. Aber Jesus Christus hatte wohl die Vollmacht, alles zu tun, was in dieser Welt gesagt wird durch den Geist dieser Welt. Er hätte alles umsetzen können, aber nicht auf das Diktat des Teufels hin. Der Teufel arbeitet ja Tag und Nacht. Er arbeitet auch gerne am Leben der Christen, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Bist du ein Christ, dann mach doch das und das. Dann hast du doch die Freiheit, auch das und das zu tun. Obwohl er ganz genau weiß, wenn du es tust, kommst du in der Sünde um. Du hast die Kraft nicht, in dir selbst einfach die Sünde zuzulassen, um zu zeigen, dass du sie überwinden kannst. Bist du ein Christ? Dann tu es doch. In diesem Beispiel soll uns zunächst gesagt werden, dass wir niemals als Kinder Gottes auf das Diktat der Welt hin handeln sollen. Niemals auf das Diktat der Menschen hin handeln sollen. Christen sind freie Menschen, die zur Freiheit berufen sind, auf das Wort Gottes hin zu handeln. Das ist die höchste Freiheit, die überhaupt ein Mensch haben kann. Unabhängig vom Diktat der Welt, unabhängig vom Diktat der Menschen, ja unabhängig von den eigenen Gedanken sein zu dürfen. Sich selbst nicht als Maßstab geben zu müssen und daran zu scheitern, sondern in der Freiheit bestehen zu dürfen, Gottes Wort zu hören, zu akzeptieren und durch seine Kraft zu tun. Jesus Christus wurde versucht an allen Orten, in allen Bereichen, die wir auch kennen. Doch er blieb ohne Sünde. Das sagt uns ja das Neue Testament im Hebräerbrief, Kapitel 4, dass er versucht worden ist auf allen Ebenen und hat überwunden. Und er wurde das große Vorbild der Überwindung des Bösen. Aber er ist nicht nur ein Überwinder des Bösen geworden, sondern es steht darin geschrieben, er ist dadurch auch ein Helfer geworden. Ein Helfer für alle, die auch angefochten werden von dem Bösen. Er hat also überwunden, um uns zu helfen, dass wir nicht dem Geist dieser Welt, dem Geist des menschlichen Wesens erliegen müssen. Denn auch Johannes durfte so schreiben durch den Geist Gottes, so viele ihn aufnahmen, Jesus, denen gab Gott Macht, seine Kinder zu heißen. Das heißt also, in den Zustand des Sieges zu versetzen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Denen gab er Macht, nicht mehr der Sünde, den Abgöttern und dem Weltgeist dienen zu müssen, so können wir sagen. Denen gab er Vollmacht, nicht mehr in der Angst leben zu müssen, die doch die Menschen in dieser Welt beherrscht. Tag ein, Tag aus. Es steht auch in der Schrift geschrieben, dass die Menschen so argumentieren, wenn sie morgens aufwachen, haben sie schon Angst. Ach, dass es doch bald Abend wäre. Und wenn es Abend ist, haben sie schon wieder Angst. Ach, dass es bald Morgen wäre. Und so geht das Tag ein, Tag aus. Aber Kinder Gottes haben Vollmacht bekommen, diese Furcht nicht mehr zuzulassen, frei zu sein, frei von Furcht und Schrecken in dieser Welt. Aber Furcht und Schrecken um uns herum soll uns auch deutlich machen, dass wir in einer Zeit der Zubereitung leben auf die Wiederkunft des Herrn. Wir sollen bereitet sein, dem, der für uns alles überwunden hat in dieser Welt, auch freudig zu begegnen. Wir müssen da nicht erst so alt wie Methusalem werden, um Abschied zu nehmen aus dieser Zeit, sondern die Freude des Herzens soll so stark sein, dass wir zu jeder Zeit unserem Heiland gerne begegnen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, in den Versen 12 und 13, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze, die so im Alltag geschieht, also das heißt durch die Furcht, durch die Schrecken in dieser Zeit, nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möchtet. Schon im Alten Testament durch den Propheten Jesaja heißt es dann, denkt daran, Gott ist der König. Er ist dein König. Er steht über allem. Du sollst frei sein in dieser Welt. Du sollst dich nicht abermals fürchten. Auch wenn wir im persönlichen Leben, und das, diese Erfahrung machen wir ja leider auch, unsere Schwachheiten manchmal erkennen und ihnen erliegen. Traurig sind darüber. Dann sollen wir aber wissen, wir haben also nicht nur einen Herrn, der die gleichen Versuchungen, Anfechtungen überwunden hat. Wir haben nicht nur einen Herrn, der uns helfen kann, gar nicht erst den Anfechtungen zu erliegen, sondern wir haben auch einen barmherzigen Herrn und hohen Priester, der Sünde vergibt, wenn wir gefallen sind. Wir brauchen also nicht liegen bleiben in unserem Schmerz, den wir durch Übertretung erfahren haben. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es so: Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und er bittet für die, die selig geworden sind. Er bittet für sie. Und Johannes ergänzt das auch in seinem Brief und sagt: Wenn wir denn nun gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher. Also wir merken, das Evangelium ist so allumfassend für alle Lebensbereiche. Einen Fürsprecher bei Gott, das ist Jesus Christus. Ich denke, es ist schon wieder eine neue Sünde, wenn jemand in der Traurigkeit über seine Sünde bleibt. Wenn er einfach sich nicht heraushelfen lassen will und den Fürsprecher in Anspruch nimmt, dann sündigt er schon wieder. Mit der Sünde, die uns widerfährt, leider manchmal, sollen wir sofort zu dem Fürsprecher kommen. Denn er ward versucht gleich wie wir. Er kennt all diese Dinge in dieser Welt. Er weiß es, bevor wir es ahnen, was auf uns zukommt. Und er sieht auch unsere Schwachheiten und hilft uns sehr, sehr gerne auf. Vieles will uns zu Fall bringen in dieser Welt, und wir leben ja gerade jetzt in diesem Ereignis der Finanzkrise weltweit. Es gibt Menschen, die müssen um ihren Arbeitsplatz bangen. Manche bangen schon gar nicht mehr, die haben ihn nämlich schon gar nicht mehr. Und die Prognosen lauten ganz deutlich, dass es in diesem Jahr 50 Millionen mehr Arbeitslose als bisher auf der ganzen Welt geben wird. 50 Millionen. Davon geht man aus, die werden sowieso schon gestrichen, diese Plätze. Das ist ja eine Tragik, und wir sind ja als Christen mittendrin. Wir stehen zwar als deutsches Land noch vergleichsweise gegen andere gut da, aber wir sind von dieser Krise nicht ausgenommen. Bereits ja, die Arbeitslosenstatistik ist ja schon wieder gestiegen im Verhältnis zu vorher. Und das kann ja auch Gläubige und Christen betreffen. Wir sind von diesen Dingen nicht ausgenommen. Aber mittendrin soll die Furcht uns nicht regieren dürfen. Jesus Christus kennt die Situation. Er kennt aber auch deine Einsamkeiten. Und das müssen wir uns auch sagen. Ich höre manchmal in den Zwischengesprächen mit Geschwistern, wie unverstanden sie sich oft fühlen. Das heißt, sie sind allein mit ihrer Erkenntnis, mit ihrem persönlichen Glaubensleben. Sie fühlen sich einsam, nicht verstanden, abgesondert vielleicht, nicht nur von der Welt, sondern auch manchmal mitten unter den Christen. Aber das kennt der Herr doch schon längst. Er war 40 Tage und 40 Nächte einsam in der Wüste, blieb aber vor dem himmlischen Vater im Gebet. Und all denen, die da sich einsam fühlen, will der Herr doch mit Barmherzigkeit begegnen. So wie Gott zu seinem Volk sprach, spricht er auch zu seiner Gemeinde, wenn er in das Leben des Einzelnen hineinschaut. Da heißt es im Propheten Hosea, zum Beispiel Vers 7 aus dem 11. Kapitel: Mein Volk, es könnte auch heißen, meine Gemeinde, der Christ ist müde, sich zu mir zu kehren. Er ist müde geworden. Ja, er hat zu sehr auf die Schwierigkeiten geschaut, auf die Glaubenseinsamkeiten und so weiter und so fort. Er ist müde geworden, sich zu mir hinzukehren. Wenn man ihn predigt, dann richtet sich überhaupt gar nicht mehr auf. Sie hören es, aber sie machen es nicht. Das sind manchmal Zustände auch in unserem Leben. Und jetzt könnten wir davon ausgehen, so wie es Martin in der Einleitung sagte, wenn wir menschlich denken und menschlich handeln, na, da ist Hopfen und Malz verloren. Wenn man ihnen predigt und sie tun ja doch nicht, was man sagt, dann hören wir auf zu predigen, es hat ja gar keinen Zweck mehr. Macht Gott das so? Mein Volk ist zwar müde, man predigt ihn, keiner richtet sich auf. Wie kann ich aber dich preisgeben, Ephraim? Wie kann ich dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich wie Adama, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz, spricht der Herr, ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist gegen dich entbrannt. Ich gebe dich dennoch nicht auf. Auch wenn ich dir schon lange gepredigt habe, du müde bist und dich nicht aufrichtest zum Herrn hin, ich predige wieder, will der Herr sagen. Das ist seine Barmherzigkeit. Das sollte alles aus dieser Begebenheit mit hervorkommen für uns, bevor Jesus ans Kreuz ging und nun all das Vergehen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezahlte mit seinem Leben. Das ist Gnade, das ist Wunder der Gnade. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Der Herr Jesus erlebte die Anfechtung auf allen Ebenen des Diesseits. Auf der leiblichen Ebene, auf der seelischen Ebene, auf der geistigen Ebene. Und wir wissen, wie viel Schmerzen uns der Leib verursachen kann. Und er zieht den ganzen Menschen mit runter. Wenn es weh tut, wenn der Zahn weh tut, ja, ist die Stimmung im Eimer. Will man nicht angesprochen werden. Kopfschmerzen, oh, da ist nicht nur der Kopf krank, sondern der Fuß auch. Da will man nicht mehr gehen. Das Licht will man nicht mehr sehen. Wird verdunkelt. Kopfschmerzen, ja. Wir merken, wie stark der Leib uns manchmal gängelt. Und wenn man Hunger hat, natürlich auch, da wird man mürrisch. Ja, jetzt rufst du gerade an, jetzt will ich doch Mittag essen. Ruf mal etwas später an. Es ist nicht nur, weil das Essen kalt wird, sondern ich habe Hunger. Der Leib verlangt das. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Er muss ja auch essen. Aber unser Leben soll davon nicht bestimmt werden. Es ist uns ganz verständlich, dass Jesus Christus nach 40 Tagen Fasten Hunger hatte. Das ist nicht anormal. Ganz verständlich. Und dass er gerne was essen wollte für den physischen Leib. Und der Teufel sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, bitteschön. Hast du ja Vollmacht. Mach aus den Steinen Brot. Kannst du. Der Herr Jesus hätte es gekonnt, aber weil es der Teufel wollte, hat er es nicht getan. Auf dein Wort hin tue ich nichts. Dann verzichte ich lieber auf die Speise für den Leib. Weil die andere Speise, nämlich das Wort des himmlischen Vaters, viel größer, besser ist, wichtiger ist. Der Mensch lebt nämlich nicht von der leiblichen Speise allein. Der Mensch, der geistliche Mensch, lebt auch nicht von seinem Körper, ob es ihm dem gut geht oder schlecht. Er lebt aus der Gnade des lebendigen Gottes. Er lebt von der himmlischen Speise, die ihm dargereicht wird. Darum sagte der Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern in Lukas 12, 4 und auch im Matthäusevangelium ein Wort, was wir nicht verstehen, was wir nicht so leicht verstehen. Wie kann man denn so etwas sagen, dass man sich nicht vor denen fürchten soll, die den Leib uns wegnehmen? Er hat gesagt, da müsst ihr keine Angst haben. Fürchtet euch vor denen gar nicht, die euch nur den Leib wegnehmen. danach können sie nichts mehr tun. Ja, aber Herr, darum geht es doch. Ich muss doch meinen Leib haben. Ich kann doch nicht einfach so sagen, der kann mir weggenommen werden, den brauche ich doch. Der Herr sagt, nein. Wenn er dir genommen wird, deine Person, deine Persönlichkeit wird dir nicht weggenommen. Es ist nur dein Leib. Wenn sie den nehmen, haben sie nichts gewonnen und du hast nichts verloren. Merken wir, der Jesus lädt uns ein zum Abstand von den hiesigen Dingen, die uns oft so sehr beschäftigen und gefangen nehmen. Ja, von einer Frau in der Bibel heißt es ja, sie hat ihr ganzes Hab und Gut zu den Ärzten getragen. Die war so beschäftigt mit ihrem Leib. Kam gar nicht mehr zur Ruhe. Außer sich. Dann hörte sie allerdings von dem Herrn Jesus und nahte sich ihm, rührte ihn an und wurde gesund. Aber in erster Linie innerlich, natürlich auch äußerlich. Das ist ein Zusatzgeschenk Gottes. Die äußere Heilung ist immer ein Zusatzgeschenk. Die innere Heilung ist das Wichtige. Der Herr Jesus möchte uns in die Freiheit führen. Darum ist er ja nach Golgatha gegangen. Darum hat er gesagt, jetzt ist vollbracht, jetzt ist fertig, jetzt seid ihr frei. Nutzt diese Freiheit. Jesus zuerst, nicht der Leib. Wir dürfen überwinden in der Gemeinschaft mit ihm, im Gebet zu dem himmlischen Vater, im Aufnehmen des Wortes Gottes. In Samarien, als der Herr Jesus an dem Jakobsbrunnen saß, machten sich in der Zwischenzeit die Jünger auf, um etwas zu essen, zu besorgen für den Leib. Während die Jünger fort waren, sprach der Herr Jesus ja mit der Samariterin und redete mit ihr von dem lebendigen Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Redete mit ihr von dem Heil, das auch für sie bereitet sein soll. Dann kamen die Jünger wieder und brachten etwas zu essen und forderten Jesus auf, iss was. Und er sagt, nein, ich habe eine Speise, die ihr noch nicht kennt. Ich habe eine Speise, die im Verborgenen ist. In der Offenbarung 2 heißt es, wer überwindet, dem will ich geben von dieser Speise, dem verborgenen Manna. Ja, verborgenen Manna. Das ist eine Speise, die ist unbekannt. In 2. Mose 16, als das Volk Israel durch die Wüste zog und hatte nichts zu essen, dann beschenkte Gott sie mit einer Speise vom Himmel. Und als der Tau weg war, konnten sie etwas aufsammeln. Aber sie kannten das nicht. Sie sagten, Mann, hu, was ist das? Daher kommt das Wort Manna. Mann, hu. Das ist unbekannt. Und so sagt der Jesus, ja, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt, aber die sollt ihr kennenlernen. Denn ich habe für euch überwunden, dass ihr nicht mehr abhängig seid von der irdischen Speise allein. Sie soll sein, sie hat ihre Berechtigung, aber nicht für eure Seele. Wir wissen, dass Martin Luther ja ein großer Kämpfer war, vom Herrn ausgesondert, um das Evangelium auf den Leuchter zu stellen. Was ja vergraben wurde in der Vergangenheit, dafür wurden Menschen Worte auf den Leuchter gestellt. Und wir leben ja auch heute in so einer Zeit, wo Menschen Wortgültigkeit haben soll und nicht mehr Gottes Wort. Deswegen befinden viele, auch Theologen, darüber, was Gottes Wort ist in der Bibel und was nicht. Der eine sagt, das ist es nur und das andere nicht. Ja, Paulus' Brief ist nicht Gottes Wort, vielleicht das, was Jesus gesagt hat, das lassen wir noch stehen und so weiter und so fort. Aber er, durch den Geist Gottes, dichtete ja auch das Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Und darin, in der letzten Strophe, sagt er deutlich, das Wort Gottes, das müssen wir stehen lassen. Und wir dürfen noch nicht mal Dank daran haben, dass wir es nennen können. Denn es ist nicht von uns, es ist von Gott. Und das müssen wir stehen lassen. Ja? Denn er, der Herr, ist bei uns auf dem Plan. Mit seinem Geist und mit seinen Gaben. Und in dieser Strophe verbindet er genau das, was wir hier gelesen haben in der Versuchungsgeschichte Jesu. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot in dieser Zeit, sondern von dem Worte Gottes. Nehmen Sie den Leib, gut, Ehe, Kind und Weib, dann lass fahren dahin. Hauptsache, das Wort bleibt stehen. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das heißt also, wo wir uns an Gott und sein Wort halten, bleiben wir in der ewigen Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Egal, was uns hier äußerlich verloren geht. Ja, Leib, gut, Ehe, Kind, Weib. Solange wir es haben, dürfen wir es gut. Aber wird es uns genommen, haben wir nichts verloren im Sinne des Lebens mit Gott. Der Herr Jesus machte natürlich auch die Versuchung auf der geistigen Ebene durch. Wir werden ja auch oft in unseren Gedanken, in unserer Gefühlswelt angegriffen und entscheiden nach dem, was wir denken können, nach dem, was wir fühlen können. Manche Richtungen leben ja nur nach dem Gefühl. Wenn ihr Gefühl gut ist, dann scheint ihr Glaubensleben gut zu sein. Ist ihr Gefühl schlecht, dann stimmt's irgendwie mit dem Glaubensleben nicht. Wir sind da auch Angefochtene. Der Teufel sagte, komm, ich führe dich auf die Zinne des Tempels. Und dann lässt du dich einfach runter. Adrenalinschub gibt's dann. Das ist so richtiges Feeling in dieser Zeit. Denn es steht ja sogar geschrieben, du wirst deinen Fuß nicht an einem Stein stoßen. Es passiert ja also nichts. Aber die Leute werden dich bewundern. Wenn du nach diesem handelst, der Herr Jesus wusste, er würde seinen Fuß nicht an einem Stein stoßen. Er könne sich da herunterlassen, ohne dass was passiert. Aber weil es der Teufel sagt, tut es nicht. Wir brauchen also nicht in der Selbstbeweisung zu stehen. Der Herr Jesus kennt es ja, dass wir uns oft selbst beweisen vor den anderen. Ja, die sollen doch endlich mal mitkriegen, wer ich bin und was ich kann. Ich werde immer so hingestellt, als ob ich gar nichts kann. Da muss ich doch irgendwann was beweisen. Brauchst du gar nicht. Brauchst du gar nicht. Der Herr Jesus hat das auch nicht gemacht. Er wusste ja, wo er hingehört. Er wusste ja, dass er beim Vater ist. Er wusste, dass da in der Gegenwart des himmlischen Vaters alles vorhanden ist, was er nötig hat. Er brauchte gar nicht den Zuspruch und die Zustimmung der anderen, die Akzeptanz, die Annahme durch die Menschen. Zur hohen Freiheit berufen. Wir sollen darin leben. Wir kennen das ja aus dem eigenen Leben auch. Schon in der Schulzeit will man sich ja ständig vor anderen profilieren. Mutproben. Ach, du bist ja doof. Naja, dann will ich ihm zeigen, dass ich nicht doof bin. Und dann macht man allen möglichen Blödsinn. Nur um akzeptiert zu werden. Und es setzt sich oft im Erwachsenenleben fort. Sogar bis ins geistliche Leben kann sich das fortsetzen. Dass man seine Erkenntnisse zur Schau tragen möchte, um von anderen angesehen zu sein. Ja? Aber der Jesus sagt, das brauchst du nicht. Halte nur die Verbindung zu dem lebendigen Gott, dann hast du alles, was nötig ist. Denn wer da Unrecht sät, so heißt es auch in der Schrift, der wird Mühsal ernten und wird durch die Rute seiner Bosheit umkommen. Wer sich also auf sein Gefühl, seine Gedanken verlässt, um dort vor Gott zu stehen, der ist verlassen. Der Herr kann mit unseren Schwachheiten mitfühlen. Ja, es passiert ja leider oft so, dass wir so handeln, um uns darzustellen. Aber auch dort vergibt er. Im Psalm 51, das ist ja so ein Bußpsalm, wo sich David tief gebeugt hat unter seiner Sünde weil Nathan im Auftrage Gottes ihm auf den Kopf zugesagt hat, was er getan hat mit der Bathseba, dass er die Ehe gebrochen hat. Und dann heißt es da, ja, ich möchte doch aber wieder in die Verbindung kommen mit Gott. Was kann dir denn gefallen? Gefällt dir, wenn ich dir 10.000 Euro schenke? Kann ich das ja wieder gut machen? Gefällt dir das? Die Opfer, die Gott gefallen, steht dort, sind ein geängsteter Geist, ein demütiger Geist, ein geängstet und zerschlagenes Herz, ein demütiges Herz. Das gefällt Gott, dass er erfüllen kann, dieses Herz und diesen Geist. Das wird Gott niemals verachten. Er sucht auch nicht unsere Wiedergutmachung, zumal wir nichts gut machen können, was geschehen ist. Nie. Er sucht unsere willige Kapitulation vor ihm. Zuletzt probierte der Feind hier in dieser Versuchungsgeschichte, Jesus noch einmal aufs Glatteis zu führen, um ihn als Messias, als unseren Erlöser auszuschalten. Denn hätte er nur auf ein Wort des Teufels gehandelt, wäre er unfähig gewesen, uns zu erlösen. Nur ein Reiner kann uns erlösen, kann für die Unreinen einstehen. Nur ein Sündloser kann für die Sünder einstehen. Und da kam der Teufel mit der eigentlichen Sache heraus, was er will. Er sagt ja nicht immer, was er will. Er versteckt sich ja, er spricht ja so durch die Blume, ja, damit wir gar nicht mitkriegen, was er vorhat. Er will uns ja nur den Kopf abhauen, das sagt er uns aber nicht gleich. Aber da kam es plötzlich raus bei der dritten Versuchung. Da führte der Teufel ihn auf einen Berg bei Jericho und zeigte ihm alle Reiche und Schätze der Welt. Und das kleine Wörtlein darf nicht übersehen werden. Er zeigte ihm nicht nur die Reiche und die Schätze, sondern er zeigte ihm die Herrlichkeit dieser Dinge. Wie großartig die sind. Da sehen wir vielleicht eine Villa, die ist schön und jemand sagt, die würde ich dir schenken. Ja, toll, ein Schloss, ja vielleicht. Jackpot knacken. Ist doch eine großartige Sache. Kannst du alles haben? Wie viele Millionen brauchst du? Ja, gut, Jackpot, wart's ab, Kiste. Aber dahinter steht, das gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich, den Teufel, anbetest. Und liebe Geschwister, nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter. Wenn der Teufel das bei dem Sohn Gottes probiert hat, wie viel mehr probiert das bei den Menschen? Wenn er sich an den Sohn Gottes heranwagte, von dem er wusste, dass er Vollmacht hat aus dem Himmel und kann ihm widerstehen, wie viel mehr wagt er sich an die schwachen Menschen ran und verführt sie zur heimlichen Anbetung für ihn. Manche beten ja ihre Verwandten an. Ja, ich habe eine Schwester hier, mal, die auch in Spandau wohnte, die hat ein Bild da von ihrem verstorbenen Mann auf dem Tisch gehabt und sagt sie mir, ja, mit dem spricht sie jeden Tag und verhandelt, was sie machen soll und nicht machen soll. Da sage ich, ja, er ist nicht mehr da. Ja, aber ohne ihn kann ich nicht, ohne dem Bild nicht leben. Mit dem spreche ich, sage ich, mit dem Herrn sollen wir sprechen. Bete mich einfach an. Das ist eine Anbetung des Teufels, wenn man sowas macht, mit den Toten Verkehr pflegen möchte. Hier kommt die ganze Machenschaft und die Tragik zum Ausdruck, die dahinter steckt, die Verzweiflung des Satans. Ich brauche Leute, die auf meiner Seite sind, koste es, was es wolle, und wenn sie die ganze Welt dafür kriegen müssten, ich will sie ihnen geben. Hauptsache, sie geben mir die Ehre. Und so geht es ja in vielen Einzelbereichen, die wir jetzt gar nicht alle so aufzählen können. Und der Herr Jesus hat ganz deutlich gesagt, das kommt nicht in Frage. Du sollst nur einen einzigen anbeten. Das ist Gott, den himmlischen Vater. Und ihn nicht nur anbeten, du sollst auch nur einem einzigen dienen, nämlich auch diesem, den du anbetest, Gott, dem himmlischen Vater. Niemand sonst. Und als er Jesus das aussprach, erst da floh der Teufel von ihm. Denn wo diese Entscheidung in einem Leben täglich gefällt wird, hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Da kommt er nirgend mehr ran, er findet keine Angriffsfläche, weil er ja in allen Stücken die Anbetung sucht und die Lebenszeit der Menschen zu verkürzen sucht. Kriegt er diese Anbetung aber nicht, dann ist er ausgeschaltet. Und Jesus Christus hat überwunden, er ist versucht worden wie wir, damit auch wir überwinden können. Der Herr Jesus wollte auch deutlich sagen, ich sage es mal so ein bisschen mit meinen Worten, weißt du, lieber Satan, der Reichtum dieser Welt, der hilft sowieso keinem. Das ist alles Blendwerk. Den kannst du behalten. Kein Mensch lebt davon, sagt die Bibel, dass er viele Güter hat. Keiner. Das ist nur so aufgebauschtes Zeug, das fällt alles zusammen. Deswegen brauche ich darauf gar nicht einzugehen. Und der Herr Jesus hat uns versprochen, uns täglich, aber ich bin ja so dankbar, normalerweise brauchten wir dann bei dem Herrn Jesus ja noch nie mal einen Kühlschrank, weil er gesagt hat, täglich will er für uns sorgen. Und wir sorgen ja nur für einige Tage, da müssen wir die Waren natürlich frisch halten, da müssen wir einen Kühlschrank haben. Aber er hat gesagt, täglich will er für uns sorgen. Und das reicht. Und das ist realistisch, weil er uns sagen will, du weißt ja gar nicht, ob du 3 Tage noch auf der Erde bist. Ich sorge immer nur für den Tag, wenn du noch da bist. Warum soll ich denn für 3 Tage für dich einkaufen, wenn du nur noch einen hier bist? Versteht ihr, das ist Realismus. Aber das können wir aus unserem menschlichen Geist oft gar nicht so nachvollziehen. Gott hat uns lieb. Er will uns ganz hineinnehmen in seinen Sieg in Jesus Christus. Denn der Herr kommt auch wieder. Er kommt wieder vom Himmel und er will die Seinen zu sich ziehen, nach Hause bringen. Und zwar als Sieger. Als Sieger. Nicht als solche, die auf allen Vieren hier kriechen und nicht mehr aufblicken können und so am Schlawittchen genommen werden müssen und hochgehoben werden müssen. Nein, als Sieger, die Danke sagen können. Danke, Herr, dass du mich hindurchgeführt hast. Danke, dass du mich zu der Freiheit in dir gebracht hast. Und Jesus Christus sagt ja. Er sagt ja zu dir, er sagt ja zu mir und sagt ja zu dieser seiner Überwindungskraft und ja dazu, dass der Feind außen vor bleiben muss. Wenn wir ihn doch nur in Anspruch nehmen. Ich möchte zum Schluss ein kurzes Zeugnis von dem Christuszeugen Jakob Kröker lesen. Er hat ja dieses Missionswerk Missionsbund Licht im Osten gegründet, um in den Gefangenenlagern Russlands und so weiter dort das Evangelium auszubreiten und vielleicht sogar auch dann unter den Schwachen, die dann entlassen worden sind, nur den Armen und so weiter, das Evangelium so aufzurichten, dass sie es weiter verkündigen können, also Bibelschulen. Und er hat viele Schriften verfasst, er war wirklich dem Herrn ganz hingegeben und hat so ein paar Kernsätze aufgeschrieben in seinen Schriften. Einige will ich nur kurz mal zitieren. Eine lautet, Kain opferte wohl eine Gabe, aber nicht sich selbst. Merken wir, worum es geht? Er opferte wohl eine Gabe für Gott, aber nicht sich selbst. Er meinte, Gott mit einer kultischen Handlung zu dienen, machte sein Leben aber nicht zu einem lebendigen Umgang mit Gott. Und das ist wichtig. So ist er der Vater aller Religionen geworden, welche zwar die Form eines Huldigungsopfers wählen, ohne aber selbst in der Huldigung des Höchsten zu leben, die zwar Opfer in ihre Heiligtümer tragen, aber ihre Seele nie zu einer Hingabe an Gott werden lassen. Das sind so ganz kleine Unterschiede mit großer Tragweite. Und ein anderer Satz lautet sehr wichtig und tiefgründig. nicht an dem, was wir über Jesus sagen, sondern an dem, was wir von ihm empfangen haben, wird die Welt erkennen, ob wir in unserem Leben einen großen und gegenwärtigen Herrn haben. Die Welt wird nicht erkennen, dass wir einen großen Herrn haben, wenn wir von Jesus und über Jesus reden, sondern wenn sie sehen, dass wir die Kraft der Überwindung empfangen haben. Dann erkennen sie, dass wir einen großen Herrn haben. Und das Dritte, Gott liest seine Bibel oft ganz anders, als wir sie lesen. Und je ungetrübter unsere Gemeinschaft mit ihm ist, also inniger, desto reiner und göttlicher wird auch unsere Schrifterkenntnis und unsere Heils- und Lebensanschauung werden. Mit anderen Worten, dann lesen wir die Bibel mit den Augen Jesu selbst. Das ist ja was ganz anderes. Und das Letzte dazu, sobald die Berufenen, die also zu dieser Freiheit berufen sind und Jesus nachfolgen, aufhören, ihre Mission an der Welt zu erfüllen, was passiert, wird eines Tages die Welt eine Mission an den Berufenen erfüllen. So schmerzlich und demütigend es auch für immer und für alle sein mag. Wenn wir nicht mehr in der Kraft der Überwindung leben und zeigen, dass wir einen großen Herrn haben, werden wir von dem Herrn dieser Welt missioniert und kommen nicht mehr zum Zug und müssen schmerzlich im Abseits stehen. Der Mann hat eine tiefe Erkenntnis durch Liebe zu seinem Herrn bekommen. Er hat gemerkt, Jesus hat in allen Dingen überwunden. Und wenn ich mich ihm anvertraue, darf ich mit ihm Überwinder sein. Und das möge der Herr uns auch gerade in dieser Vorpassionzeit neu erleuchten und neu schenken. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er ändert nie sein Wort, er ändert nie seine Kraft. Wir dürfen uns ihm anvertrauen und er wird seine Größe und Stärke zeigen in unserem Leben und durch unser Leben auch dem Nächsten. Amen. Amen. Lasst uns anbeten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, dir sei Lob und Dank und Anbetung dargebracht, auch darüber sonderlich, dass du uns liebtest zu einer Zeit, wo wir noch gar nichts nach dir gefragt haben, wo wir noch gar nicht nach dem Heil in Jesus Ausschau gehalten haben. Da hast du deine Liebe schon geoffenbart, bist uns entgegengekommen, hast den Versucher überwunden, hast die Bahn frei gemacht zum Leben, das ewig ist. Und nun hast du uns eingeladen und wir dürfen zu dir gehören und dir folgen. Wir danken dir von Herzen, dass wir furchtlos sein dürfen, auch im Blick auf die Tage, die vor uns liegen, was uns auch begegnen wird. Es musste an dir vorbei und du hast es überwunden. Herr Jesus Christus, werde groß in unserem Leben. Wir möchten nicht mehr dich von außen betrachten, sondern wir möchten hineingenommen werden in deine Betrachtung. Wir möchten die Dinge so sehen, wie du sie siehst. Und wir möchten so handeln, wie du handelst, dass es auch in unserem Leben heißen kann, und der Teufel wich von ihm. Habe Dank, dass wir ganz neu uns dir anvertrauen können, auch heute Morgen, besonders auch diejenigen, die dich noch gar nicht kennen. Du lädst sie ein und willst, dass sie zu dir kommen. Öffne ihr Herz, lass das, was nicht zu dir gehört, heraus und tu hinein, was ihnen hilft zum wahren Leben. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, und beten dich an, auch darüber, dass du wiederkommst, um uns dir entgegenzurücken in den Wolken des Himmels. Und wir möchten mit Lob und Dank dir entgegengerückt werden. Wir möchten deinen Sieg in unserem Leben bezeugen können. Und wir danken jetzt schon, dass du uns dazu hilfst, dass du auch gnädig und barmherzig bist und uns vergibst, wo wir gestrauchelt sind. Herr, gib uns deine Kraft, damit wir leben zu deiner Ehre. Amen. Amen.